Der Predigttext steht in der Apostelgeschichte im Kapitel 17 und ich lese daraus die Verse 22 bis 34. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt, denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysios, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Eigentlich könnte man den Paulus ja beneiden. Er ist in Athen, in der griechischen Hauptstadt, und offensichtlich hat er Zeit. Er schaut sich die großartigen Tempel, Statuen und Altäre an. Zu seiner Zeit waren das ja noch keine Ruinen, sondern sind in Betrieb, erstrahlen in vollem Glanz und Menschen gehen ein und aus. Paulus hat Zeit und kann durch die Straßen schlendern, kann sich auf der Agora, also auf dem Marktplatz, umschauen, mit all ihren Farben und Düften. Wäre das nicht ein Traum, jetzt im Frühling, wo es noch nicht so richtig heiß, aber schon schön warm ist? Es gelingt Paulus, ins Gespräch zu kommen mit den Leuten, die Agora bevölkern. Und zwar nicht nur mit den Markthändlern, sondern auch mit gelehrten Leuten, wie den Epikuräern und den Stoikern, den führenden Philosophen seiner Zeit. Und die finden Interesse an ihm, so sehr, dass sie ihm schließlich einen Gastauftritt auf dem Areopag ermöglichen, auf dem berühmten Wissenschaftsforum, auf dem schon Sokrates die Athener angesprochen hatte. Aber in Wirklichkeit ist Paulus keineswegs entspannter Stimmung. Er ist nach Athen geflüchtet, nachdem man ihn vorher in Thessaloniki fast gelyncht hätte. Das hält ihn nun aber nicht davon ab, auch in Athen das Evangelium vom auferstandenen Jesus zu predigen. Und hier in Athen, so scheint es, findet er Gehör. Paulus steht also auf dem Areopag und beginnt seine Rede. Ihr Männer von Athen. Schon Sokrates hatte mit diesen Worten begonnen. Aber dann folgt ein Satz, bei dem ich wohl die Gesichter der Zuhörer hätte sehen mögen. Ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Was soll das denn? Ist das plumpe Anbiederung ans Athener Publikum? Wohl kaum. Das ist eher ein genialer Clou. Das griechische Wort, das Paulus benutzt, heißt deisidaimonesteru und bedeutet nicht nur, ihr seid sehr religiös, sondern das bedeutet genauso, ihr seid sehr abergläubisch. Eigentlich eine Frechheit, mit so einem Satz anzufangen. Aber wie es scheint, nimmt ihm da auf dem Areopag diese Bissigkeit niemand übel. Denn das Publikum besteht ja aus lauter Philosophen. Der Seitenhieb, der mag ihnen sogar gefallen haben, denn sie selber sahen es wohl gar nicht anders. All die Tempel und Altäre, all der Opferrauch, der da durch die Straßen zog, das war schon längst nicht mehr ihre Sache. Das war was fürs einfache Volk, für die schlichten Gemüter. Sie selbst waren über diese Form von Gläubigkeit schon längst hinaus. Ihre Religiosität war geistiger Natur. In philosophischen Höhenflügen brachten sie ihre Opfer dar. Ihre Opfergaben, ihr Gottesdienst, das waren Askese und Vernunft. Also so ein bisschen Spott über den Tempelrummel an Athen, der mag ihnen ganz gut gepasst haben. Aber dann packt Paulus noch einmal zu und hat noch eine weitere Überraschung. Er spricht sie auf einen Altar an, den er in der Stadt gesehen hat. Dem unbekannten Gott ist dieser Altar gewidmet. Und da zeigt sich, dass Paulus eben doch genau das Publikum ansprechen will, das er jetzt vor sich hat. Die scheinbar so selbstbewussten und selbstsicheren Geistesgrößen Athens. Dieser Altar für den unbekannten Gott, der entlarvt sie nämlich. In Wirklichkeit ist da bei ihnen immer noch diese Angst, es könnte da etwas oder jemanden geben, dem man doch irgendwie Rechenschaft schuldig ist. Eine höhere Instanz, die berücksichtigt werden will. Eine Größe, die es zu bedienen gilt, damit man auf der sicheren Seite ist. Auf der sicheren Seite sein, da teilen sie ein Urbedürfnis auch mit den modernen Menschen unserer Zeit. In unserem Land, da ist ja für viele Menschen scheinbar das Religiöse längst überwunden. Aber absichern muss man sich ja trotzdem noch. Opfer muss man noch irgendwie bringen, wenn auch manchmal auf skurrile Art und Weise. Das Unbekannte, das Ominöse, das Risiko, das muss man ja in den Griff kriegen, damit man wirklich auf der sicheren Seite ist. Paulus verkündigt den Athenern, was sie unwissend verehren, und es wird schnell deutlich, so unbekannt ist dieser Gott seinen Zuhörern gar nicht. Ihr unbestimmtes Gefühl, da ist noch was, das hat zutiefst mit ihrem eigenen Menschsein zu tun. Ich stehe als Mensch nicht für mich selbst. Ich stehe immer in Verantwortung. Das heißt, ich habe immer ein Gegenüber, dem ich Antwort schuldig bin. Paulus spricht von Gott, der Himmel und Erde und alles darin geschaffen hat. Und sagt ihnen, der wohnt allerdings nicht in Tempeln, die von Menschenhänden gemacht wurden. Das heißt aber vor allem, den kann man nicht domestizieren, den kann man nicht handzahm machen. Den kann man nicht an das eigene Haus, auch nicht an die eigene Denkschule binden. Man kann Gott nicht in den Griff kriegen. Darum lässt er sich auch nicht von Menschenhänden dienen. Nicht nur, weil Gott das gar nicht nötig hat, dass er bedient wird, sondern weil Menschen ihn gar nicht bedienen können. Es gibt für Gott keine Bedienungsanweisung, der wir folgen könnten. Es gibt für Gott auch keine Fernbedienung, mit der wir ihn dazu bringen könnten, dass er für uns arbeitet. Da muss sich auch das gebildete Publikum auf dem Areopag angesprochen fühlen. Denn mit ihren intellektuellen Höhenflügen wollen sie eigentlich dasselbe erreichen wie das ganz schlichte Volk in den Tempeln. Sie wollen sich die Götter und sei es den unbekannten Gott geneigt machen, gefügig machen. Ich glaube, auch wir Christen müssen das heute immer noch hören. Der Gott, an den wir glauben, ist keiner, den wir in den Griff kriegen können. Die Bibel ist auch keine Bedienungsanleitung, mit der Gott für uns funktioniert. Und das Gebet ist keine Fernbedienung, mit der wir Gott in Bewegung setzen können. Es ist genau umgekehrt, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Aber dieses Leben, diesen Odem, diesen Atem, den haben wir in seiner Fülle nur dann, wenn wir in Gemeinschaft mit Gott bleiben. Paulus redet davon, dass Gott den Menschen Leben und Atem gegeben hat und auch den Raum zum Leben. Und dann stellt er den Sinn dieser Gaben heraus, damit sie Gott suchen sollten, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Gott will uns nicht unbekannt bleiben. Gott hat uns zur Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Der unbekannte Gott sucht unsere Bekanntschaft. Denn in der Bekanntschaft mit ihm, in der Gemeinschaft mit ihm, erfüllt sich erst unser Lebenssinn. Darum sollen wir Gott suchen. Nicht, weil er sich versteckt hätte, sondern damit wir zum Ursprung unseres Lebens zurückfinden, damit wir das Leben wirklich haben. Fürwahr, er ist nicht ferne von uns, denn in ihm leben und weben und sind wir. Das ist gar nichts anderes als die alte Zusage, dass Gott uns zu seinem Bild geschaffen hat, zu seinem Gegenüber. Und das übersetzt Paulus jetzt noch einmal für sein griechisches Publikum mit den Worten ihres Dichters Aratos: Wir sind seines Geschlechts. Wir sind seines Geschlechts? Das kann man missverstehen. Man kann das im esoterischen Sinn missverstehen. Dann würde das heißen, wir selbst sind irgendwie göttlich. Oder man kann das so missverstehen, dass man sagt, Gott ist eigentlich unser Ebenbild. Aus dem, was in uns an Gutem, an Starkem, an Friedlichem, an Frommem steckt, erschaffen wir uns ein Bild von Gott. Aber Gott geht gar nicht auf in den Bildern, die Menschen sich von ihm machen. Weder in den goldenen, silbernen und steinernen Bildern, sagt Paulus, noch in denen der menschlichen Kunst und der menschlichen Gedanken- und Vorstellungskraft. Gott Ebenbildlichkeit meint ein Leben im Angesicht Gottes, in der Gemeinschaft mit Gott, in der Verantwortung vor Gott. In so einer Gemeinschaft kriegen wir richtigen Lebensatem. Dafür ruft Paulus nun zur Buße auf. Buße, das ist ja kein so beliebter Begriff. Aber Buße ist kein Gang nach Canossa. An den Gang nach Canossa habe ich in letzter Zeit häufiger denken müssen. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Im Jahre 1075 hat sich Heinrich IV. Nach Canossa aufmachen müssen, denn er hatte den Papst für abgesetzt erklärt, worauf der Papst ihn dann exkommuniziert hat, aus der Kirche ausgeschlossen, und damit hat er Heinrich IV. Unmöglich gemacht vor seinen Fürsten. Also ein Streit zwischen Kaiser und Papst. Wie modern ist denn das? Mit seinem Gang nach Canossa hat sich der Kaiser vom Papst gebeugt, um seine eigene Macht zu sichern. Da hat sich also der eine Herrscher mit dem anderen Herrscher arrangiert. Buße, von der Paulus redet, ist etwas anderes. Buße, das ist eigentlich ein Fest. Buße ist ein Osterfest, denn durch die Auferstehung Jesu von den Toten wird nun jedermann der Glaube angeboten. Wir dürfen zurückkehren in die Gemeinschaft mit Gott. Darum ist Glaube eben nicht unsere Dienstleistung für Gott. Glaube ist Gottes unglaublicher, ungeheurer Dienst für uns, ein Geschenk. Von allem Aberglauben, von allen Versuchen, das Leben selbst zu meistern, hat Gott uns erlöst. Er hat Jesus von den Toten auferweckt und damit unsere Angst vor dem Unbekannten, die Angst, die uns am Leben hindert, weggefegt. Sie hat keinen Grund mehr. Der Weg ist frei in die Gemeinschaft mit dem, der uns das Leben schenkt. Großen Erfolg hat diese Predigt von Paulus in Athen nicht gehabt. Der größte Teil des Publikums hat sich genau an dieser Stelle abgedreht, Auferstehung. Das war für die einen nur Anlass zum Spott und für die anderen Anlass zum Kopfschütteln. Du kannst es ja viel erzählen, aber bitte ein anderes Mal. Immerhin, ein paar Menschen haben sich von Paulus' Botschaft mitnehmen lassen. Und zwei sind uns sogar mit Namen bekannt. Der Ratsherr Dionysios und eine Frau mit Namen Damaris. Von denen heißt es, sie sind gläubig geworden. Ich stelle mir vor, dass die es nicht leicht gehabt haben in der Metropole der Tempel und Altäre, in der Hauptstadt des griechischen Geistes. Und wenn die dann am nächsten Tag zum Markt, zur Agora gegangen sind, dann könnte das ein Spießrutenlauf für sie geworden sein. Aber wir würden heute kaum ihren Namen kennen, wenn sich der Glaube für sie nicht als tragfähig erwiesen hätte, ein Grund zum Aufatmen. Gott, der nicht ferne ist von einem jeden unter uns, ist ihnen kein Unbekannter geblieben. Er hat ihnen das Leben neu geschenkt und er sucht auch unsere Bekanntschaft. Amen.